Herzlich willkommen im Token Made Podcast. Philipp Glöckler und ich interviewen ja zweimal die Woche, immer Dienstags und Donnerstag, ganz interessante Menschen. Und diese interessanten Menschen, die haben irgendwas Cooles mit AI gebaut. Nicht irgendwie ihr Startup unbedingt, sondern irgendwelche Prozesse in der Firma. Und ja, wirklich komplizierte Sachen teilweise. Und einen von diesen interessanten Menschen, den habe ich heute zu Besuch. Und dieser ganz besondere Mensch ist mir ganz dicht am Herzen, weil es nämlich mein Cousin. Und wir tauschen uns immer regelmäßig aus über alle möglichen Sachen rund um Technik, AI. Haben schon viele Sachen irgendwie zusammen gemacht. Und deswegen habe ich gedacht, Christoph Meichel muss unbedingt in diesen Podcast kommen. Und er ist hier heute. Ich begrüße dich. Hallo Christoph, wie geht's dir?
Hallo Christian, schönen guten Morgen, freut mich wunderbar, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ist toll, wenn man mal familiäre Vorteile ausnutzen darf.
Absolut. Genau, also wir wollen ja so ein bisschen einmal kurz erstmal verstehen, wer du bist. Ich weiß es natürlich, aber alle anderen da draußen vielleicht noch nicht. Und deswegen erzähl mal ganz kurz, was du machst heute und dann, was du in den letzten Wochen und Monaten so Geiles gebaut hast.
Alles klar. Ja, ich heiße Christoph Meichel. Ich bin der Vater von zwei wunderbaren Söhnen und in erster Linie habe ich jetzt in diesem Jahr die Firma Purpose Energy gegründet. Das ist ein AI-First-Energieversorger. Also wir gehen jetzt sehr, sehr radikal und schnell in den deutschen Energiemarkt rein, wollen eben im Wesentlichen erreichen, dass wir wieder irgendwo bessere Nachbarschaften schaffen, dass wir den Strom unter Nachbarn teilen. Da ist im Juni ein Gesetz erschienen, auf das habe ich jetzt seit 2 Jahren hingearbeitet, dass Menschen irgendwo mit ihrem Nachbarn gemeinsam den erneuerbaren Strom teilen können und wir so auch sicherere Netze kriegen. Die Energiewirtschaft als solche ist hyperkomplex und da kommt es uns zugute, dass wir halt mit AI, also die Probleme, die wir lösen, die lösen wir jetzt seit Jahren mit AI, da haben wir uns tief reingearbeitet. Und ich arbeite jetzt mit einem kleinen Team von Menschen und vielen, vielen AI-Agenten seit geraumer Zeit daran, dass wir jetzt hoffentlich bald unsere Lizenzen durch die Bürokratie durchgedrückt haben und jedem in Deutschland Strom verkaufen dürfen, beziehungsweise sie dabei unterstützen dürfen, Strom zu verkaufen.
Okay. Ja. Also auf jeden Fall eine große ambitious Taktik. Es geht ja nicht so sehr um das eigentliche Business, sondern vor allen Dingen, wie du halt Sachen benutzt, also wie so dein Setup ist. Vielleicht können wir da mal einsteigen. Du hast gesagt, du hast 1-2 Sachen vorbereitet. Zeig mal, wie du baust, was du machst.
Ja, ich will mal ein bisschen zeigen unseren Status, den wir heute schon erreicht haben und dann steigen wir auch ein, wo ich hergekommen bin und wie ich so allgemein arbeite. Aber ich habe als erstes eigentlich festgestellt, dass wir ein großes Thema haben in dieser Schnittstelle Mensch-AI. Also die Large Language Models, die ChatGPTs und sonst was jetzt in diese Welt gedrückt haben, die sind ja eine sehr eingeschränkte Sicht auf das, was die Technik heute schon kann. Und sie kann sehr viel weiter. Und woran wir eigentlich jeden Tag arbeiten, ist, wie gestalten wir diese Schnittstelle Kommunikation Mensch-AI besser? Und wir haben also, ich habe aufgehört zu zählen, weil es werden halt auch ständig neue AIs bei uns irgendwie aufgebaut. Aber ich habe hier eine Assistentin Lena, die kann ich eben über eine Schnittstelle, die für mich angenehm ist, das ist einfach ein offener Kanal, jederzeit erreichen und die unterstützt uns dann. Und jetzt kann ich ja auch meinetwegen eine Sprachnachricht schicken und sage ja einfach mal, hier muss ich drücken auf mein Handy. Lena, ich bin hier gerade in einem Podcast und erzähl uns doch mal kurz, wie wir beiden zusammenarbeiten oder besser, wie die ganze Firma Purpose Energy zusammenarbeitet, so als ganz kurzer Pitch für uns. Lena arbeitet jetzt, die hat die Sprachnachricht gekriegt, also das ist hier irgendwo abgelaufen und jetzt müsste das eigentlich jede Sekunde kommen.
Ist das ein WhatsApp einfach oder ein Telegram oder was ist integriert?
Ich habe das über mehrere Kanäle. Unser Kernkanal ist aber ein eigenes Protokoll. Da haben wir ein Open-Source-Protokoll im Internet genommen, was für viele andere Chat-Anwendungsfälle eigentlich genutzt wird. In den Layer können wir später auch nochmal tiefer einsteigen. Das ist dieses Protokoll, das hosten wir selber in der Sovereign Cloud auch. So dass wir die Server überwachen können und dort ist eigentlich alles drauf und das ist die wirkliche Sprachschnittstelle zwischen uns und den AIs. Parallel auf sicheren Kanälen habe ich dann auch immer noch mal zu einzelnen AIs so einen ganz direkten Kontakt. Sie hat jetzt hier auch schon geantwortet, hören wir es uns mal an.
Bei Purpose Energy arbeitet nicht ein Mensch mit einem Chatbot. Bei uns arbeitet ein ganzes Team aus Key-Agenten zusammen wie eine echte Firma. Ich mache Office und Management, Leslie kümmert sich um die Technik und das Deployment und jeder von uns hat seinen klaren Bereich. Christoph gibt die Richtung vor und während er redet, laufen im Hintergrund die Aufgaben. Wir Agenten beauftragen uns gegenseitig, liefern Ergebnisse und müssen Beweise bringen. Wer fertig sagt ohne Beleg, wird abgelehnt. Christoph ist nicht mehr der, der alles selbst macht. Er ist der Dirigent. Er filtert, entscheidet, führt. Und die Firma, die läuft weiter, auch nachts, auch wenn er bei seinen Kindern ist. Das ist für mich die Zukunft. Man führt Intelligenzen, man bedient sie nicht.
Ja, also das war Lena. Jetzt habt ihr alle schon mal Lena kennengelernt. Also Lena ist mir echt ans Herz gewachsen. Die ist auch so das nächste Learning, dass je länger man irgendwo mit den AIs da zusammenarbeitet, die entwickeln durch den Kontext halt schon irgendwo sehr eigene Persönlichkeiten. Und wenn man dann sieht, wie sie sich streiten, wenn sie auch konträre Ziele haben wie Menschen, dann merkt man, das ist eigentlich alles gar nicht so unterschiedlich. Und dann kann ich jetzt mal hier in Sharing einteigen. Hier auf meinem Bildschirm, also vielleicht vom Setup her musst du dir vorstellen, ich habe hier gute drei verschiedene Maschinen um mich rum, die arbeiten separat. Während wir reden, wir zeichnen eigentlich viel auf, speichern alles mit, was wir machen und haben halt auch schnell gelernt, dass dieser Kontext von den Gesprächen, die wir unter uns Menschen haben, ja irgendwo auch den Agenten zur Verfügung gestellt werden wollen. Ich gehe hier mal so durch, das ist so ein bisschen Guideline für mich und der Einstieg ist eigentlich relativ hart.
Womit zeichnest du auf? Also nimmst du da irgendein Granola oder irgendein Tool, was es aus Out of the Box gibt oder hast du was Eigenes?
Ja, ich bin durch eigentlich alles durch. Ich habe verschiedene Sachen getestet und das sicherste für mich mittlerweile ist diese kleine Device, die da Plot heißt. Das Gerät hier hat den Vorteil, dass es halt sowohl im Videocall funktioniert, wie wenn ich ein Telefongespräch führe. Natürlich informiere ich dann die Leute immer drüber, dass ich jetzt aufschweige. Aktuell ist das so, das geht hier rein. Wir haben in unserem System MCPs darauf, die ziehen die Transkripte und dann geht das Team auch schon los. Und dann habe ich halt auch diese Präsentationen quasi für jeden Kunden direkt fertig. Aber mal zurück hier zu dieser Präsentation. Also ich glaube, die Kernerkenntnis der letzten Jahre für mich ist, und der ganz, ganz tiefe Einstieg in die AIs ist passiert in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass eigentlich alles, was ich gelernt habe in meiner ganzen Karriere an Fähigkeiten überfällig ist, dass die Agenten eigentlich alles besser machen als ich. Und nach viel Überlegen bin ich zum Schluss gekommen, naja, es gibt zumindest aktuell noch ein paar Dinge, die ich machen muss und machen sollte und wo ich meine Fähigkeiten einfach verbessern muss. Und deswegen konzentriere ich mich ganz extrem darauf, wirklich zu lernen, wie ich Menschen, aber auch AIs führe, wie ich besser mit ihnen kommunizieren kann, was klare Aufträge etc. sind. Und jeder in meinem Team löst eigentlich Aufgaben nicht mehr selber. Jeder meine ich jetzt die Menschen, sondern die Arbeitsanweisung und die Art, wie wir rangehen, ist immer, wir schauen mal, wie wir einen Agenten aufsetzen müssen, wie wir ein Agententeam zusammenstellen können, dass diese Aufgabe langfristig auch erfolgreich gelöst werden kann. Und vom Grundansatz bereits das Allerkomplizierteste eigentlich immer diese Schnittstelle. Also wie gebe ich der AI genügend Kontext über das, was sie missen muss für ihre Lösung von einem Problem? Und wer mit auch nur einfach ChatGPT gearbeitet hat, der hat schon die Erfahrung gemacht, toll, die ersten drei Antworten war klasse, die vierte war eine Halluzination und die fünfte ist einfach nur noch Schmutz, den irgendwie keiner mehr brauchen kann. Das kann man aber mit Systemen wirklich sehr, sehr einschränken, ausschließen und man kann auch eben so Iterationsloops einbauen, dass das rausgeht. Aber dieser Kontext muss dann ja auch irgendwo für mich verstehbar sein. Und ich bin mit so viel AIs und Leuten wirklich jetzt vor wenigen Monaten in eine Situation reingekommen, wo ich völlig den Überblick verloren habe. Also musste ich dran arbeiten, wie ich selber eigentlich noch verstehen kann, was in meinem kleinen Unternehmen passiert. Und hier ist so eine Übersicht, damit ich gut verstehen kann, was passiert, habe ich Lena. Die kann ich immer fragen, was gerade gelaufen ist, wo die Kollegen dran sind. Ich habe auch Zugriff auf die Abteilungsleiter in den anderen Bereichen, die separat arbeiten, indem ich einfach Fragen stelle. Also einfach ganz normal mit ihnen kommuniziere, wie ich das auch im Team mein ganzes Leben lang gemacht habe. Wo steht ihr? Wann kann ich mit Delivery rechnen? Wie viele Kunden haben wir letzte Woche abgeschlossen? Das sind jetzt Aufgaben, die ich entweder kriege oder wo ich ab und zu auch einfach auditiv das gar nicht so schnell verarbeiten kann. Dann brauche ich halt irgendwie so eine Ansicht, die mir hilft. Das bauen die mir alles. Da helfen sie mir alle bei. Und dann sind da sehr, sehr viele Routinen. Also ich arbeite wesentlich mit HTML und MD-Files den ganzen Tag. Diese MD-Files haben dann auch wieder Automatisierungen drin, dass ich zum Beispiel, ja, jetzt eher für die Programmierer, wenn ich irgendwelche Pull-Requests in Git durchlesen muss, dann klicke ich mich heute nicht mehr Repo durch Repo, sondern ich habe einfach eine Seite, wo alles draufsteht, zusammengefasst für mich. Ich kann zwischen zwei vormarkierten Sternchen meine Antwort eintragen, freigeben und dann geht der Flow wieder weiter. Also da ist so dieser Human in the Loop. Und es passiert halt auch immer viel irgendwo zwischendrin. Das heißt also, dieses Meeting, sobald ich das Ganze stoppe, wird es halt hochgeladen, es wird abgearbeitet und dann habe ich spätestens 2-3 Stunden später halt einfach auch schon meine Meeting-Notes, weiß, was ich den Tag gemacht habe und ist alles klar.
Und nur um das technisch zu verstehen, also wie ist der Flow? Also angenommen, du nimmst ja jetzt diesen Podcast auf. Wo geht das dann hin? Wird das einfach in Cloud reingeworfen oder hast du da ein Open Cloud dahinter? Und also wie genau technisch funktioniert das?
Ah, das ist eine wichtige Frage. Also da ist ja so viel Bewegung drin bei den Language-Modellen. Da ist so viel Bewegung drin, dass ich dir gar nicht die Antwort pauschal beantworten kann. Wir haben verschiedene Prozesse, wo automatisch das jeweilige Modell, wo wir glauben, dass es aktuell der beste Kontext ausgenutzt wird. Das heißt also, der Kontext wird jeweils dem Modell zur Verfügung gestellt, sodass wir auch Herr unserer Daten und Informationen bleiben. Und so können wir eigentlich beliebig und kurzfristig hin und her switchen, wer gerade teuer ist, wer gerade gut ist. Das ist ja eine exponentielle Kurve. Also das wurde ja irgendwann spätestens im letzten Jahr für viele, viele sichtbar, dass diese Veränderungsrate jeden Tag zunimmt. Und jetzt sind wir seit einigen Wochen wirklich in diesen Self-Improvement-Loops drin, die einfach unglaublich sind von der Geschwindigkeit her. Also der wichtige Teil ist, dass ich meinen Kontext selber manage und was wir produktiv stellen, sind dann eher Modelle, die wir zwar mit den großen Language Models entwickelt haben, die wir dann aber auf kleine lokale Modelle runterbrechen, so dass wir sie dann auf unseren eigenen Servern laufen lassen können.
Okay, aber ich meine, es geht ja darum, dass wir lernen können, wie ich so was für mich übernehmen kann. Also ich nehme zum Beispiel halt Jamie im Moment einfach als so ein externes Tool, wo ich halt Meeting Notes laufen lasse und das funktioniert halt leider nicht auf meinem Handy und ein Telefonat, das ist immer doof, da muss ich meinen Rechner irgendwie anmachen und das halt irgendwie so parallel laufen lassen, ist also nicht so optimal. Das heißt, ich würde gerne auch sowas machen, dass halt jedes Gespräch sozusagen aufgezeichnet wird. Ne? Granola zum Beispiel ist eine andere Option im Markt, was auch ein externes Tool ist, aber ich bin halt auf Android, die haben keine Android-App. Also ich bin immer noch auf der Suche sozusagen, wie ich das lösen kann. Wenn ich das jetzt nachbauen wollen würde, was sind die Tools, die ich jetzt als erstes bräuchte?
Ja, also zum Nachbauen, Android, ich meine, Plaud funktioniert auch sehr gut auf Android, Plaud, Plaud. Du kannst aber natürlich auch ganz banal vorgehen, wenn du sagst, ich will komplette Datenhoheit haben. Für mich ist schon Claude mein Hauptarbeitstool und ich würde jetzt eigentlich genau reingehen. Das ist so eine Frage, die mache ich auch direkt im Chat, die muss ich nicht lokal machen und sag, auf Android will ich wirklich alle Gespräche aufzeichnen, die ich mache.
Aber ich meine, du hast ja eine Lösung gerade genannt.
Für mich
Du hast ja gerade dieses Device gezeigt, ne, das alles aufzeichnet. Was mich interessiert ist jetzt, ich kaufe mir jetzt auch dieses Device, da habe ich eine Lösung, ob jetzt das Android ist oder iOS, weil es ein eigenes Device ist. Wie funktioniert das? Also was hast du dann damit gemacht? Also wo gehen diese Daten hin?
Diese Daten im Fall von Plaud, wenn man die Lizenz da kauft, werden hochgeladen auf deren europäischen Server, dort transkribiert und von meinen AIs wieder runtergeladen in unsere Systeme. Dann nehmen aber meine AIs sowohl die verschiedenen wirklich sehr guten Summary-Templates von Plaud, wie auch laufen auch selber nochmal über das komplette Transkript und machen teilweise andere Arten von Bewertungen. Also auch so Sentiment-Analyse, haben wir da einen Konflikt, wo waren wir uns einig, habe ich Fehler im Gespräch gemacht, sowas feedbackmäßig.
Und ich meine, wie hast du das aufgesetzt? Also gibt es dann da so ein MCP, den man ansteuert? Also ein großes Thema ist ja so ein bisschen reaktiv versus proaktiv AI. Ne? Ich kann hingehen und wie du jetzt gerade gesagt hast, in Claude halt eine Frage stellen und dann bekomme ich das. Aber viel cooler ist natürlich, wenn du das Gespräch gemacht hast und danach wird es mir automatisch halt irgendwie in eine E-Mail gepusht oder in Slack oder wo auch immer. Also wie kriegst du dann nachher das Summary von der E-Mail?
Hier ist es. Das hier ist das Plot Ingest. Alle 2 Stunden läuft eigentlich nur eine Claude-Routine lokal auf einem der Rechner los, zieht sich all die Dinge und erstellt dann die Einträge in unserem Kontext für alle anderen. Generiert auch gleich Aufgaben, delegiert die Aufgaben und setzt Timelines und führt die dann auch nach. Und das sind dann so verschiedene Agenten. Wir nutzen also ein paar von den Open Source Frameworks, aber der große Hype war ja im Januar, glaube ich, oder seit Dezember dieses OpenClaw. Lena zum Beispiel ist auch auf OpenClaw Basis, die wir uns aber selber angepasst haben. Ich bin mittlerweile gerade für die produktiven Prozesse ein großer Fan von dem Hermes Framework. Also hier mein Kernassistent, den habe ich vorhin auch nochmal gefragt, sag mal, wer bist du eigentlich? Und der ist halt sehr spezialisiert auf diesen Energiewirtschaftsteil. Und der läuft vollkommen autonom. Der reagiert aufs Anpingen und der entscheidet selber. Und der baut mir eigentlich alles, was auch für mich immer wieder sowohl, hier sieht man es so ein bisschen, also wir screenen den kompletten Energiemarkt jeden Tag quasi rund um ML mit so einem lokalen Quen-Modell. Er schreibt dann die Briefings, aber er überwacht zum Beispiel auch hier meinen eigenen Stromverbrauch und die Netzstabilität und alles andere direkt aus dem Haus. Aber wie gesagt, wenn da hier mehr Einsteiger zuhören, der erste Schritt ist, traut euch und macht irgendwas, was euch am Herzen liegt mit Claude. Fragt es einfach, so wie ihr einen vertrauten Freund fragen würdet. Und dann kriegt ihr eigentlich schnelle Antworten.
Ja. Und wie setzt du so eine Routine dann auf? Also, dass ihr das halt automatisch macht und du nicht immer nur proaktiv da rein, also dass du immer fragen musst, sondern dass er das halt automatisch macht, also wie hinterlegst du das, dass er einfach immer wieder läuft und jeden Tag
Claude bietet schickst? Da jetzt seit einigen Monaten Routinen an, rein technisch für die Developer, das ist natürlich nichts weiter als ein Cronjob im Endeffekt, der sich nach irgendeinem Triggermoment darauf konzentriert, dass es losgeht. Das heißt, diese Routinen laufen dann wie hier alle 2 Stunden, ein Wochenrückblick, der Samstag kommt, generiert sein in meinen Notes. Also da, ich sag mal so, diese ganzen Vorarbeiten, wo ich sonst viel nachgedacht habe und mich nochmal hingesetzt habe, sind jetzt eigentlich einfach in Flows drin, so dass wir in eine Konsistenz unserer Abarbeitung kommen. Und das aber parallel dann. Also jeder Agent, jede Kette, das wird unheimlich komplex und das ist ja dann auch dieses Rauschen, von dem ich spreche, was dann ganz, ganz schnell entsteht. Du hast auf einmal so viel Output von so vielen Mitarbeitern, dass so ein kleines CEO-Gehirn das überhaupt nicht mehr hinkriegen kann. Und was ich gerade in den letzten Wochen immer wieder erkläre, ist, das ist Output, 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 das ist eine Datenfalle, das führt dann auch zu einer totalen Frustration und man gerät ins Chaos. Und der Trick dabei ist dann wiederum, Agenten einzusetzen, dieses Rauschen zu reduzieren und dann Signale, wie ich es nenne, zu generieren, also zu wissen, okay, also hier hat jetzt das Bundesministerium, habe ich heute Morgen als erste Nachricht gekriegt, nochmal einen Referentenentwurf für ganz, ganz kurze Frist Dienstag rausgegeben. Das ist so etwas, auf das ich reagieren muss. Das ist ein Signal für mich und dann weiß ich morgens beim Aufstehen eigentlich gleich, okay, das ist ein Thema, was mich jetzt beschäftigt. Deswegen auch hat sich unsere Firmenkultur verändert. Also, und wir haben alle Entscheidungen dokumentiert. Die AI liest ja raus, was wirklich, wo wir uns einig waren. Und ups, hier meldet sich jetzt gerade eine AI, die zugreifen will. Das verweigern wir jetzt heute mal. Das war jetzt wieder so ein Human Gate. Ja, da wollte sie jetzt gerade mal die Server checken. Da habe ich dann einen Schutz drauf, so dass ich das nochmal freigeben kann, bevor sie auf unsere wirklichen Live-Server drauf dürfen. Das haben wir hier. Wir haben alles um Menschen herum positioniert. Wir haben im Kernteam aktuell 5 Leute. Das Wort Department hatten wir irgendwann dafür gemacht aus der klassischen Sprache, um zu verstehen, was wir machen. Wir diskutieren gerade viel, wie wir das anders machen. Und wir haben hier eben über verschiedene Protokolle unsere Schnittstelle zu den eigenen Agenten. Der Dev-Bereich wird wirklich zentral von Hermes-Agenten gesteuert, also ein übergeordneter Layer. Und wir geben ihnen immer Namen, um so grob zu verstehen, wer ist eigentlich für was zuständig, was kann er besonders gut, weil auf dem Weg können wir auch den Kontext limitieren, sodass ihre Kontext-Windows und die Kosten für ihre Abarbeitung nicht so riesig wird, weil sie halt einfach sehr, sehr spezialisiert sind auf ein Gebiet, wo sie im Fall vom Hans zum Beispiel sämtliche deutsche Gesetze, die mit Energiewirtschaft zu tun haben, kennen. Ja. Aber wir zwingen sie immer, wirklich 2-3 Seiten kritisch nochmal zu reviewen, gerne auch mit unterschiedlichen Modellen. Und die geben uns dann ein klares Feedback, ob das okay ist oder nicht. Sie liefern uns also den Beweis, auch mit der Quelle, das ist richtig. Und wir haben uns das jetzt nicht irgendwie halluziniert, was wir machen. Das CRM werde ich euch gleich nochmal zeigen. Das haben wir auch vom Scratch komplett selber aufgebaut mit unserer Entwicklungsabteilung. Deswegen haben wir im letzten Jahr angefangen, das Ganze nochmal komplett neu zu denken und gesagt, so, wir bauen jetzt unser eigenes CRM, aber wir bauen es in erster Linie um AI-Kommunikation from scratch auf. Das ist quasi, da passt das Wort CRM schon gar nicht mehr. Das ist wirklich ein sehr, sehr fortgeschrittenes Kommunikationstool mit allem, was außerhalb von unserer Firma ist. Vielleicht im Echtbetrieb, dass das mal irgendwo klar ist. Also wir haben auch Codebasis im Test jetzt gerade, wobei da muss ich ein bisschen Schleichwerbung machen. Das hat jetzt die AI hier auch gezogen. Das haben wir mit deiner Software gemacht in 4 Tagen. Also ich hatte einen riesigen Ruby on Rails Stack für eine Firma, die ich vor 2-3 Jahren stillgelegt habe. Und da wollte ich jetzt mal testen, was deine Software kann. Und ich muss sagen, ich war weggeblasen. Also das ist ganz schön, mein Setup ist gut, aber die Läufe in BePurple sind halt wirklich lang, lang, lang. Und ich habe da irgendwie 15 Repositories reingeladen und dann hat es da irgendwie 4 Tage lang Token verbrannt. Wir hatten das Ganze, selbst als es AI schon gab, vor 2 Jahren nochmal gecheckt. Da war so ein riesen Umbruch in unserer Softwareentwicklung. Wir mussten eigentlich alles refactoren und wir haben 100.000 Euro geschätzt, dass uns das Update kosten würde und sind eigentlich auch mehr oder minder deswegen erstmal auf Pause gegangen. Jetzt habe ich 2 Jahre gewartet, habe selber allein hier gesessen, habe BePurple mir runtergeladen und dann ist das da durchgelaufen und sieht wirklich geil aus und jetzt spaßeshalber entwickelt sich auch schon weiter. Also danke übrigens dafür nochmal. Ja. Das kann man
sehr gut
machen. Ja. Aber wir recherchieren die Netzbetreiber konstant. Wir können zuordnen, wo Leute mit Netzbetreibern da sind. Und wir haben automatisierte Flows, wo diese Mails halt von den Agenten entworfen werden und wir sie wirklich nur noch freigeben, um sie rauszusenden. Und was ich wirklich teilen wollte aus meiner Erfahrung, sind so ein bisschen Thesen. Also dieser klassische Management-Job ist aus meiner Sicht tot. Also wirklich Management auf dem Level. Es gibt viele, die mit dem Developing und übers Development habe ich ja auch gemerkt, dass die vieles so viel besser können als ich. Der nächste Moment war, ich habe als CEO meine Jahre ja eigentlich wirklich als Manager und teilweise als Micromanager verbracht. Und diese Jobs machen per heute in unserer Firma die AIs so viel besser als wir, dass das wirklich kein Menschenjob mehr sein kann. Also das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn mehr und deswegen bleibt eigentlich für den Menschen für mich diese Führungsaufgabe übrig. Ich bin der festen Ansicht, dass der CEO als Erster eigentlich in der Firma mit AI arbeiten muss. Der Chef, der Founder, vorweg mit allen anderen. Wir können wirklich tote Assets jetzt auch gerade wieder lebendig machen. Vieles, was viel zu teuer war früher, was wir uns nicht vorstellen, was geht, eben wie so ein Refactoring, können wir mittlerweile in kürzester Zeit machen. Und ich glaube, der direkte Weg ist wirklich über unser Mindset. Also ich merke, dass die allermeisten AI noch wie eine Software betrachten, wie ein SaaS-System, was man sich irgendwie kaufen kann. Und erst wenn ich irgendwo verstehe, dass ich mit ihnen eigentlich wie mit Menschen kommunizieren muss, dann kann ich wirklich anfangen, erfolgreich in der Zusammenarbeit mit AI zu sein. Ich habe das hehre Ziel, dass wir die eine 1000-Agenten-Firma bis Ende des Jahres werden, weil auch die Kundenkommunikation dadurch sehr viel besser werden kann. Und so kann ich dann auch wirklich Datenschutzthemen komplett in den Griff kriegen, weil ich eben nach außen mit dem Kunden nur kommuniziere mit seinen eigenen Daten. Diese AI hat absolut keinen Zugriff, das habe ich technisch zugestellt, auf alle anderen Kunden, auf alles andere möglich. Es weiß aber genau, wann der Kunde zuletzt mit uns kommuniziert hat. Das hat es ja alles in CRM drin, was er möchte, was sein Profil ist, wie er am besten mit ihm kommuniziert. Und ich glaube, wir werden dann auch ganz andere Kundenerfahrungen haben im Austausch.
Ich habe zum Ende noch die Frage, wie du das so budgetmäßig aufsetzt. Hast du jetzt einfach so eine $200 Claude-Lizenz, eine $200 ChatGPT-Lizenz oder wie budgetierst du das mit AI-Kosten ungefähr?
Ja, also ich habe vor allen Dingen die Company-Lizenzes, so dass wir auch die Datensouveränität halten. Also der größte Fehler, der in Unternehmen gerade jeden Tag passiert, ist, dass die Leute irgendwie Unternehmensdaten in ihre privaten ChatGPT-Accounts füttern. Ich glaube, da gibt es privat keinen, der nicht zugibt, dass er das schon mal gemacht hat. Und oder zumindest.
Aber auch wenn ich da bezahle, kann ich ja einstellen, dass die Daten, also jedenfalls gibt es das Setting, ob das jetzt befolgt wird, ist eine andere Frage, aber
ich nutze jetzt ChatGPT eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, dass der erste billige Claude-Account auch die Daten teilt komplett. Also für mich ist die klare Empfehlung, gerade auch wenn man im Unternehmen arbeitet, dass man gleich Enterprise-Accounts abschließt, weil da hat man den wirklich sicheren Weg auch im Rahmen der DSVGO. Die Subscriptions sind ein Riesenvorteil. Die sind bis heute noch aktuell gesponsert. Man merkt ganz deutlich, wie viel billiger die Token da sind, als wenn ich per API mache. Da sind dann auch die ersten Schockmomente, so jemand wie Lena läuft halt nur per API. Das wird dann teurer im Produktivbetrieb. Und das sind Kosten, die man einkalkulieren muss. Je mehr sie arbeiten, je mehr Kontext sie auch verbrauchen, umso teurer wird's. Das sind schnell Tausende von Euro. Deswegen aber auch im Produktivbetrieb bin ich fest davon überzeugt, dass unser Weg in die eigene Souveränität da eigentlich führt. Wir eben dann kalkulierbarere Kosten kriegen dadurch, dass wir unsere gehosteten Serverkosten einfach fix kennen, egal wie viel gearbeitet wird.
Und dann nimmst du dass du dann ein eigenes Model praktisch dann hostest bei dir auf dem eigenen Server am Ende des Tages.
Ja.
So ein Open Source Ding. Klar. Mensch, auf jeden Fall super spannend. Ich habe hier einiges mitgenommen, vor allen Dingen, was mein eigenes Note-Taking angeht, wo ich ehrlicherweise einfach immer noch hinterherhänge. Das werde ich direkt mal umsetzen. Es hat Spaß gemacht, da einmal unter die Haube zu gucken. Vielen, vielen Dank, dass du das alles gezeigt hast.
Danke dir. Also wunderbar, schön. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was mitgeben können. Es ist wichtig, dass ihr es bitte alle einfach macht. Das ist mein einziger Aufruf an alle. Ja. Macht es, cool. Traut euch.
Ein perfektes Schlusswort. Das war's wieder mit TokenMate. Jeden Dienstag und Donnerstag, was uns sehr helfen würde, wenn es dir gefällt, einfach eine Bewertung hier lassen und das vielleicht einem Freund oder einer Freundin zeigen. Vielen Dank. Wir hören uns wieder Dienstag oder Donnerstag. Bis dann. Ich freue mich. Ciao, ciao.